Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Und da sind wir zur dritten Episode bereits, der dritten Staffel von Breddeviertel unterwegs. Und wir hatten in der letzten Episode angefangen, auf 800 Metern 800 Jahre Stadtgeschichte zu beginnen. Stehen jetzt vor der Villa Lohmann. Hallo Ralf.
Hallo Kerstin.
Die Villa Lohmann direkt gegenüber vom Haus Witten, was irgendwie mal von Lohmann besessen worden war. Hatte was miteinander zu tun, nehme ich an.
Oh ja, aber vielleicht sollten wir erstmal uns umschauen, was wir hier sehen. Das ist ja ein Teil des Stadtparks, den wir sehen, das Grüngelände. Das finde ich persönlich viel interessanter als dieses Haus und die hohlköpfigen Lechnerfiguren, die davor stehen. Weil das hier war die sogenannte Orangerie des Hauses Witten.
Ich sage immer Rosengarten dazu.
Nein, das war eine Orangerie. Das haben die Medici in Florenz, glaube ich, entwickelt. Das waren die ersten, die sowas angelegt haben. 1440 schon. Weil Orangen waren ein Zitrusfrüchte im Allgemeinen. Orangen im Besonderen waren ein typisches Symbol der absolutistischen Adelsherrschaft. Ich erspare dir jetzt die Geschichte mit dem niemals schlafenden neunköpfigen Drachen Ladon, der den ersten Orangenbaum der Welt bewachte, den die Göttin Gaia dem Zeus und der Hera zur Hochzeit geschenkt hatte und den Herakles geklaut hat.
Aber hier sind gar keine Orangenbäume mehr.
Nein, die sind nicht mehr da.
Wo sind die denn geblieben?
Die Ruhrstraße, haben wir in der letzten Folge schon gehört, gab es früher nicht als Straße. Die wurde ja erst 1799 angelegt. Vorher war das die Orangerie, die zu Haus Witten gehörte. Und hier in der Orangerie präsentierte sich das adelige Haus der Öffentlichkeit in seiner absolutistischen Vollkommenheit. Wer so einen Garten hatte, der war reich, der war mächtig, der war der unumschränkte Herrscher und vor allen Dingen herrscht er ewig. Und dieser Ewigkeitsaspekt war auch mit diesen Orangerien verbunden.
Aber Orangen und Winter in Witten, wie hat das denn funktioniert?
Keine Ahnung, ich kenne da keine Quellen zu. Wahrscheinlich gab es nur die Bäume und nicht die Früchte. Entscheidend war, dass man sagen konnte, ich habe eine Orangerie, schaut euch mal die Medici in Florenz an. Ich bin so ein kleiner Medici hier in Witten. Wir wissen ja auch, dass es letztlich nicht geklappt hat. Die Adelsherrschaft endete ja.
Wer waren das? Die Herren von Haus Witten?
Ja.
Wie hießen die?
Zu der Zeit war das, glaube ich, noch die Familie von Brempt.
Okay.
In Adelsgeschichte bin ich nicht so gut. Die Herrschaftsfamilie hat ab und zu gewechselt. Durch Heirat, mangelnde männliche Erben und so weiter gab es dann immer Namensänderungen.
Also die haben aber im Haus Witten gewohnt.
Genau.
Das war deren Wohnsitz.
Genau. Und dieser adelige Besitz wurde 1790 von dem bürgerlichen Unternehmer Friedrich Lohmann Senior gepachtet und 1815 gekauft, mit allem, was zu der Adelsherrschaft gehörte.
Also auch mit dem Ganzen, was auf der anderen Seite von der Bahnstrecke, die Mühle und so weiter
alles,
war, was wir in der letzten Episode
alles
gehört haben.
Alles aufgekauft, alle Zechen, alle Unternehmungen, alles, was die Herren von Witten bis dahin aufgebaut hatten, ganze Grund und Boden wurde alles aufgekauft.
Woher kam denn das ganze Geld von dem Herrn Lohmann?
Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Okay.
Interessante Forschungsfrage. Vielleicht wissen das die irgendwelche anderen Historiker. Ich habe es noch nie gelesen.
So wie ich die Bilder gesehen habe, die es vom Haus Witten gibt, mit diesen ganzen Hallen da drumherum, war das ein riesiges Werk. Und dann hat der Herr Lohmann sich dieses Haus hier, die Villa Lohmann, hingebaut, um da drin zu wohnen.
Genau, das ist 1825 errichtet worden von dem Enkel des Patriarchen, der das Ganze angefangen hatte, der sich seinen Bürgertraum vom Adelsschloss erfüllt hatte. 1825 errichtet und dann hat der Friedrich Lohmann Senior hier gewohnt. Das war sein Familiensitz. Gerade weit genug entfernt von den Unternehmungen auf der anderen Straßenseite. Bisschen Abstand, aber so, dass man die Arbeiterschaft immer im Blick behalten konnte. Ne?
Und wenn wir jetzt schräg hochgucken, da ist hier noch ein Haus, das hat auch Schießschaden.
Ja, da gehen wir gleich vorbei. Ja,
das ist auch Lohmann. Ne?
Das ist auch Lohmann. Lohmann werden wir hier auf der Ruhrstraße noch öfter begegnen.
Genau.
Eigentlich könnte die Ruhrstraße auch Lohmannstraße heißen, zumindest in diesem Bereich.
Wir müssen jetzt an dieser Stelle einmal kurz sagen, dass der Bürgermeister Klaus Lohmann mit denen nicht verwandt war, dass das nichts mit denen zu tun hatte.
Diese Villa Lohmann war also lange im Familienbesitz derer von Lohmann. Das Gebäude wurde im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt, 1962 wieder aufgebaut und danach von der Stadt Witten erworben. Hier war dann teilweise das Standesamt drin, hier war zeitweise die VHS drin. Wenn ich mich recht entsinne, habe ich hier Lateinnachhilfe gekriegt damals. Und gegen erbittertsten Widerstand aus der Bevölkerung wurde das Gebäude 2011 wieder privatisiert, an ein Unternehmen verkauft, die Firma Timetracks. Samt dem Teil des Stadtparks, der früher die Orangerie war, soweit ich weiß.
Ach, dieser Teil ist Privatgelände.
Soweit ich weiß, ist das mit dem Gebäude verkauft worden, immer soweit ich weiß. Und der Käufer hat es aber dabei belassen, dass die Öffentlichkeit hier Zugang hat. Ja, und damit wurde dann 2011 ein Stück Stadtgeschichte, für das die Bürger der Stadt und die Bürgerinnen auch mit ihren Steuern bezahlt hatten, wurde verschleudert, meiner Meinung nach. Gehört jetzt ein Privatmann.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Das Haus Witten ist ja auch im Zweiten Weltkrieg schwer beschädigt worden und war ziemlich lange eine Ruine und ist dann auf Initiative des Bürgermeisters, der genauso hieß wie die Lohmänner, mit einem Architekturwettbewerb zu dem gemacht worden, was es jetzt ist.
Was ist die Frage?
Ob du da was zu sagen kannst, also zu der Geschichte, also irgendwie 92 war das oder so, ne? Also hat ziemlich lange als Ruine da gestanden, die Kinder haben da drin gespielt. Es war ziemlich gefährlich, weil einige dann auch abgestürzt sind und Verletzungen hatten. So, der Bürgermeister Klaus Luhmann wollte unbedingt da was Schönes draus machen, hat einen Architekturwettbewerb ausgeschrieben und ja, dann diese Glasfassade und den Glaskubus da reingehängt und so weiter.
Die Umstände, wie dieser Umbau zustande kam, weiß ich nicht. Mir ist nur bekannt, das, was du gerade gesagt hast. Ich kenne eher die ältere Geschichte dieses Hauses, zurück bis ins 15. Jahrhundert natürlich. Das ist Haus Witten. Das ist nicht der Stammsitz derer von Witten. Das ist nämlich Steinhausen.
Ja, ich wollte das gerade einwerfen. Es gab ja hier um Witten rum an allen vier Ecken eine Burg. Eine hier, Haus Witten, dann gab es Schloss Steinhausen, dann gab es in Rüdinghausen noch eine Burg. Und welches war die vierte?
Also Schloss Steinhausen, Haus Witten, Haus Krengeldanz, das waren die drei Wittener Zweige der ursprünglichen Adelsfamilie. Rüdinghausen hat nichts mit Witten zu tun.
Okay.
War was anderes. Aber kann sein, dass die irgendwann verwandt waren.
Von all diesen Burgen steht Schloss Steinhausen und Haus Witten noch.
Haus Krengeldanz steht auch noch in einer recht späten Form. Das ist irgendwann mal in die heutige Form gebracht worden.
Okay.
Das kann man aber nicht besichtigen, das ist privat.
Okay.
Also Haus Witten ist, die alte Adelsgeschichte ist mir relativ fremd. Da hat halt der Adel gelebt. Ne? Und kann man heute nichts mehr von sehen. Alles ist endlich, auch die Adelsherrschaft war endlich. Und mit dem Kauf des Gebäudes durch den Unternehmer Lohmann war es damit auch endgültig vorbei. Was ich hochinteressant finde, ist, dass Lohmann in diesem alten Adelssitz eine Fabrik angelegt hat.
Warum hat er das gemacht? Er wollte doch so schön da drin wohnen.
Ja, der hat ja auch da drin gewohnt. Das war ja ein großes Gebäude, da war viel Platz und Fabrik. Um 1800 war nicht das, was wir heute sehen, sondern das waren vielleicht zwei Räume, eine Werkstatt oder was weiß ich. Also alles relativ klein. Er wollte ja Stahl erzeugen, er wollte unbedingt Stahl produzieren, zwar Tiegelstahl. Das war ein damals modernes Verfahren zur Herstellung von Stahl. Er experimentierte, kam nicht so richtig klar, war in England, schaute sich dort um. Heute steht gegenüber vom Amadeus bei Haus Witten so eine kleine Tafel, wo drauf steht, die Nacherfindung in Anführungszeichen des englischen Tiegelstahlgussverfahrens. Und so weiter und so weiter, war eine Erfolgsgeschichte. Dahinter verbirgt sich natürlich, dass der gute Lohmann Industriespionage in England betrieben hatte.
Also Nacherfindung heißt, er hat die Idee geklaut.
Ja, Industriespionage heißt das heute. Er war sehr erfolgreich, er hat damit einen qualitativ hochwertigen Stahl erzeugen können und eine Menge Geld damit verdient. Das hat er in Haus Witten gemacht. Das war der Kern des heutigen Unternehmens Friedrich Lohmann in Herbede, in der inzwischen achten Generation oder so, siebte oder achte Generation. Das hat hier in Haus Witten angefangen. Also eine sehr erfolgreiche Geschichte, wenn man so will. Neben Haus Witten und an Haus Witten dran und auch zum Teil da drin wurde dann die Zeche Franziska betrieben, die später größte Zeche in Witten, lange Zeit größte Zeche, seit 1925 stillgelegt. Das kann man auf alten Fotos noch sehen.
Also diese ganzen Hallen, die daneben waren, gehörten nicht zu dem Stahlwerk, sondern zu der Zeche.
Ich habe dir mal so eine kolorierte Postkarte mitgebracht. Ja, da kann man in Verlängerung des Amadeus Richtung Saalbau, Park oder wie man das nennt, Parkplatz, kann man noch einen Fabrikschornstein sehen, ein Fabrikgebäude. Ob das jetzt noch unbedingt ein Teil der Stahlerzeugung ist oder schon von der Zeche Franziska, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall ist aus diesem Adelssitz ein industrieller Standort geworden. Das war das, was ich immer so interessant dabei finde. Für die unternehmerisch erfolgreiche Familie Lohmann war das natürlich kein geeigneter Wohnort mehr auf Dauer. Deshalb verstreute sich die Familie entlang der Ruhrstraße Richtung Innenstadt. Wir gehen gleich an einigen Häusern vorbei. An dieser Stelle noch zur weiteren Geschichte von Haus Witten. Das 1936 stellte der damalige Patriarch der Familie Lohmann, Max Lohmann, Haus Witten der Hitlerjugend zur Verfügung. Die haben dort gelernt, wie man funkt, was weiß ich, wie man irgendwelche Spähtrupps organisiert. Keine Ahnung, was sie alles im Einzelnen gelernt haben. Funker ist überliefert, es gibt Fotos davon. 1937 hat die Stadt Witten den Komplex gekauft, also schon 37. Im Zweiten Weltkrieg wurde es stark zerstört und blieb dann als Ruine erhalten, bis Bürgermeister Lohmann, der eben nicht mit dieser Familie verwandt ist, die Initiative ergriff mit dem Architekturwettbewerb, um zu gucken, dass man da was Vernünftiges rausmacht. Und ich finde, das ist ja auch super gut gelungen. Ich habe als Kind viel in diesem wilden Gelände, das war ja hier ein Industriegebiet gewesen, ursprünglich gespielt. Es gab immer die Sage, dass es einen unterirdischen Gang von Haus Witten zu Haus Steinhausen gibt. Ich weiß nicht, ob das stimmt. Verbürgt ist, dass sich zwei Zechen, nämlich die Zeche Helene in Hefen und die Zeche Nachtigall auf der anderen Ruhrseite in Bommern, durch einen unterirdischen, durch Stollen unterirdisch in ungefähr 400 Meter Tiefe unter der Ruhr verbunden haben irgendwann. Aber 1961 erzählte ein gewisser Wilhelm Lagemann der WAZ, dass er als Schüler 1896 einen Spaziergang durch den unterirdischen Gang von Haus Witten nach Haus Steinhausen gemacht habe, unter der Ruhr durch. Die WAZ zitiert Lagemann mit folgenden Worten: Als wir dann mitten unter der Ruhr waren und einige Stellen des Ganges schon gefährliche Einbrüche zeigten, blies unser Lehrer die unterirdische Exkursion ab und wir waren froh, wieder heil ans Tageslicht klettern zu dürfen. Also wir haben diesen Gang auch immer gesucht und nie gefunden. Es war jedenfalls sehr spannend.
Es ist ja durchaus möglich, denn dieses ganze Gelände vom Haus Witten bis zum heutigen Saalbau ist ja darunter wie so ein Schweizer Käse.
Ja, die ganze Stadt, bis nach an, also komplett. Das Rathaus wird ja gerade renoviert und als das Rathaus vor genau 100 Jahren zu bauen begonnen wurde, war es ein Riesenproblem mit den Bergschäden, mit Zeche Franziska, die damals noch in Betrieb war. Die mussten nämlich bestimmte Kohlepfeiler unter Tage stehen lassen, damit das Deckgebirge nicht einkrachte.
Und die Gedächtniskirche ist ja eingekracht.
Ist infolge von Bergschäden beschädigt worden. Eingekracht ist sie nicht, das haben die Bomben erledigt, 44, 45. Aber um das Rathaus zu bauen, musste man gucken, ob das sicher steht. Da musste ein Gutachten erstellt werden und so weiter, um das abzuchecken.
Kann es denn jetzt noch passieren, dass man so Bilder wie in Wattenscheid, in Witten auch sehen würde, dass auf einmal so ein Haus so wupp 10 Meter, 20 Meter tief verschwindet? In so einem
in der Innenstadt glaube ich nicht, aber in den Außenbezirken schon eher. Hier in der Innenstadt ist seit den 30er Jahren eigentlich nichts mehr passiert. Deshalb waren die doch so entsetzt, als sie das Gewerbegebiet Drei Könige angefangen haben, fertig zu machen.
Als sie die Steinhauser Hütte gefunden haben.
Da haben sie doch erst gedacht, das sind Bergschäden mitten in der Stadt.
Okay. Hätten Sie mal das Stadtarchiv gefragt.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Wir können in Witten eigentlich stolz darauf sein, finde ich, dass der erste Streik im Bergbau, wenn nicht der erste Streik überhaupt, hier in Witten stattgefunden hat. Und zwar neben Haus Witten. Und zwar in der Zeche Franziska. Unverschämterweise haben nämlich die Besitzer, die Zechenherren der Zeche, unter ihnen der berühmte Karl Ludwig Berger aus der Unternehmerfamilie Berger. Unverschämterweise haben Berger und seine anderen Zechenherren eigenmächtig die Arbeitszeit der Bergleute, der kompletten Schicht, verlängert. Und die Bergleute wollten sich das nicht gefallen lassen und sind im September 1850 in den Streik gegangen. Und den haben sie bis zum 28. November 1850 durchgehalten, die komplette Belegschaft.
Also 2,5 Monate, ja. Da gab es doch noch keine Gewerkschaft.
Nein.
Wovon haben die denn gelebt?
Das weiß ich nicht. Vermutlich waren das Leute, die nebenher noch ein bisschen, wie so ein Kötter, so ein landwirtschaftliches Einkommen hatten. Man muss dazu sagen, die Belegschaft war nicht besonders groß. Es waren 7 Bergleute, aber immerhin die ganze Belegschaft und sie haben gewonnen. Sie haben sich durchgesetzt, die Arbeitszeitverlängerung wurde zurückgenommen und das zuständige Bergamt, damals aus Bochum, warnte die Zechenleitung, die Arbeitszeit in Zukunft gegen den ausdrücklichen Willen der Belegschaft zu verlängern. Als die Zeche dann wuchs und immer größer wurde, war es nicht nur so, dass da Männer arbeiteten. 1870 bestand die Hälfte der Belegschaft aus Kindern und weitere 20% waren Frauen. Also 30% Männer, 20% Frauen, 50% Kinder im Jahr 1870. Das zeigt, was für soziale Verhältnisse damals im Bergbau herrschten.
Kinder heißt wie jung?
Auf jeden Fall unter 14. Ich habe keine Informationen darüber, ob die Kinder und die Frauen auch unter Tage oder nur über Tage arbeiteten.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
So, jetzt stehen wir hier vor dem Stadtpark und da steht das Böckchen. Also ich weiß nur, dass die Rotarier das gespendet haben. Es ist mal von Kupferdieben abgesägt worden und wieder hingestellt worden. Was soll dieses Böckchen hier in Witten?
Ja, das frage ich mich auch. Offiziell heißt die Skulptur Springendes Böckchen. 59 war das, als der Rotary-Club der Stadt Witten diese Skulptur geschenkt hat, die den Eingang zum Stadtpark romantisiert. Der Bock ist aber gleichzeitig auch das Symbol des Teufels. Und ich habe keine Ahnung, welche satanischen Zwecke der Rotary-Club mit dieser Spende an die Stadt Witten verfolgte. Mir ist da nichts zu bekannt. Es ist auch kein Hinweis auf die lebenden Ziegen im Streichelzoo auf dem Hohenstein. Aber die Wittner lieben es. Ich bin da keine Ausnahme. Ich finde, man kann nicht über die Geschichte Wittens reden, ohne auf dieses Böckchen einzugehen. Und es war natürlich eine Schweinerei, als vor ein paar Jahren das Böckchen geklaut wurde. Ne? Gott sei Dank gab es noch die Original-Gussform, sodass wir heute eine identische Kopie haben.
Also es ist niedlich, aber es hat keinen tieferen Sinn.
Keine Ahnung, ich kenne keinen. Wir können auch über Walter Benjamin und die Reproduktion des Kunstwerks im technischen Zeitalter oder so ähnlich reden. Kann man sich Gedanken machen, weil das ist ja nicht das Original. Vielleicht ist das also eine Initiative philosophisch gebildeter Menschen. Keine Ahnung, aber es gehört dazu und es wird immer noch von den Kindern heiß geliebt. Wenn ich hierher laufe und sehe, wie die Kinder darauf rumklettern, super.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Wir können uns auch mal umdrehen, Kerstin, um auf deine Frage von früher zurückzukommen.
Das Haus, was so lange immer noch fast im Nachkriegszustand verweilte und jetzt seit einiger Zeit restauriert wird, das gehörte auch der Familie Lohmann.
Ja, das gehörte Gustav Lohmann.
Ach, dem Bruder.
Gustav Lohmann war einer der Söhne oder Enkel schon, ich weiß gar nicht, welche Generation das war. Die Lohmanns haben nicht nur in Stahl gemacht, sondern auch in Schnaps. Gustav Lohmann und sein Verwandter Albert Lohmann haben diese Schnapsfabrikation, die ursprünglich neben dem Stahlwerk in Haus Witten aufgezogen wurde, irgendwann übernommen und eine eigene Fabrik dazu gebaut. Das ist das Gebäude neben der Villa. Im Hintergrund das Gebäude.
Wo früher die Kegelbahn drin war.
Das Ruhrstadttheater, die Kegelbahn. Ich kenne das noch als Maschinenbaufabrik Scharfen. Da wurde dann die Brennerei aus Haus Witten heraus rein verlegt. Albert und Gustav Lohmann kümmerten sich um dieses Familienunternehmen. Gustav Lohmann ließ sich 1873 diese wunderbare Villa neben seine Brennerei bauen. Leider ist es gerade verhüllt. Man sieht nicht den Giebel, der sehr sehenswert ist und der auch einen Hinweis auf die geschäftlichen Tätigkeiten des Bewohners gibt. Die Einschusslöcher stehen, glaube ich, auch unter Denkmalschutz. Ich hoffe, bei den Renovierungen, die da laufen, machen sie die nicht weg.
Also ich habe die Versicherung des Stadtarchivs, dass die erhalten bleiben.
Ja, die stehen unter Denkmalschutz.
Die Einschusslöcher.
Und wo kommen die her?
Granatenbeschuss.
Das sind Einschusslöcher von dem Rückzugskampf der Wehrmacht, als die US Army am 11. April 1945 hier vorrückte. Die Wehrmacht hat sich ja über die Ruhr zurückgezogen und die amerikanischen Truppen hinterher. Und es gab natürlich Gefechte und die Folgen dieser Gefechte sind, soweit ich weiß, nur noch in der Fassade dieser Villa zu sehen. Die Villa ist auch heute Teil der Route der Industriekultur, glaube ich. Vielleicht steht irgendwo eine Tafel, habe ich noch nicht nachgeguckt. Im Internet kann man aber mehr Infos über das Gebäude finden.
Und in der Schnapsbrennerei werden jetzt hochpreisige Apartments gebaut und angeboten.
Genau, in der ehemaligen Brennerei gibt es diese unbezahlbar teuren Apartments, sind doch schon alle verkauft, hörte ich. Da haben schon mal Menschen drin gewohnt in diesem Gebäude, nämlich zwischen 1941 und 1945. Einige Dutzend Zwangsarbeiter, die damals für die Kriegsproduktion schuften mussten. Die Maschinenbaufabrik Scharfen, die eigentlich Aufschnittschneidemaschinen herstellte, wurde im Krieg umgestellt auf Rüstungsproduktion und ich meine, sie hätten Granathüllen hergestellt und das machten dann eben Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, sowjetische.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Gustav Lohmann, der auch Schnaps gebrannt hat, hinter uns gelassen, sind jetzt hier kurz vor der Villa Berger, wo das Kulturforum drin ist. Was sind denn das noch alles für Häuser hier?
Ja, vor allen Dingen sitzen wir vor der Ruhrstraße 75. Bei Friedrich Lohmann Senior waren wir schon. Jetzt sind wir bei Friedrich Lohmann Junior, der von 1845 bis 1921 lebte. Der hat sich dieses schicke Haus 1895 bauen lassen. Man könnte sagen, die Lohmanns haben sich von Haus Witten ausgehend Stück für Stück nach vorne gebaut, Richtung Stadtmitte. Wir haben jetzt dauernd Lohmann hier, Lohmann da, Lohmann überall gesehen, mit wenigen Ausnahmen. Dieses Gebäude ist ein wüster Stilmix, bisschen Jugendstil, bisschen Klassizismus. Das Wittener Stadtwappen ist am Gebäude zu sehen, oben im Giebel. Und da gibt es jede Menge Gewerbesymbole, die auf erfolgreiche wirtschaftliche Tätigkeit des Bauherrn hinweisen. Ne? Alle Villen, die wir jetzt gesehen haben, sind zweigeschossig mit einem Mezzaningeschoss darüber, also einem Halbgeschoss. Unten war immer die Etage, die für das Geschäftliche und für die Organisation des Hauses reserviert blieb.
Darüber die Belle Etage und darüber die Dienstmädchen.
Die Dienstboten, ja. Also es waren nicht nur Dienstmädchen, das waren ja auch Chauffeure. Zum Beispiel hier gegenüber ist die Villa von Arthur Imhausen. Der hatte einen Chauffeur. Imhausen ist Ruhrstraße 70. Ruhrstraße 72 war, glaube ich, Mannesmann AG. Da wohnte einer der Chefs von Mannesmann. Dann kommen schon die beiden Lohmanns, die die Brennerei betrieben haben.
Das Kulturforum ist in die Villa Berger eingezogen. die hier direkt auf der Ecke steht, zwischen der Bergerstraße, die genauso heißt wie die Villa, und der Ruhrstraße.
Die Villa Berger wurde für den Herrn Berger errichtet, den ich schon erwähnt habe, den Karl Ludwig Berger, der die Arbeitszeit der Bergleute der Zeche Franziska so eigenmächtig verlängern wollte. Das Gebäude ist 1839 errichtet worden, ist vom Stil also deutlich schlichter als die später errichteten Unternehmensvillen hier in diesem Abschnitt der Ruhrstraße. Aber die Struktur ist gleich. Erdgeschoss, Belletage, Mezzanin für die Dienstboten.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Herr Berger ist sehr wichtig für die Geschichte der Stadt Witten. Er ist einer der Gründer des heutigen Edelstahl Witten, heißt das heute, also des früheren Gussstahlwerks Witten. Das hat er 1854 mitgegründet. Er hat auch andere Unternehmungen in Witten gegründet. Zeche Franziska habe ich schon erwähnt. Aber im Wesentlichen war er im Stahlbereich tätig. Er hat sich sehr für den Ausbau der Eisenbahn eingesetzt. Er war Abgeordneter im preußischen Abgeordnetenhaus. Er hat auch die Steinhauser Hütte mitgegründet. Die Villa Berger ist 1961 von der Stadt Witten gekauft worden. Ich kenne es als Heimatmuseum, wo wir als Kinder durchgeschleust wurden, um mal so eine westfälische Wohnstube und die größte Topflappensammlung Westfalens anzuschauen. Berger war ein Antidemokrat, der wollte die Republik 1848 nicht, der wollte eine konstitutionelle Monarchie. Ja, heute ist in dem Haus, das hast du schon gesagt, das Kulturforum ansässig. Ne? Zwischendurch mal das Stadtarchiv vorübergehend.
Ja, den Teil, der rechts davon steht, mit Bibliothek und Märkischem Museum machen wir vielleicht ein andermal, aber jetzt nicht.
Gegenüber hast du gefragt, Ruhrstraße 70, Stichwort Imhausen. Das ist auch eine Lohmann-Villa von Haus aus. Und zwar auch von Albert Lohmann. Albert Lohmanns gab es zwei. Einer war der Zwillingsbruder von Gustav, der andere war der Onkel von Gustav. Dieses Gebäude ist um 1865 errichtet worden, also auch ein klassizistisches Gebäude. Arthur Imhausen hat das aufgekauft. Arthur Imhausen war ein Chemiker, der das heutige Chemiewerk an der Annenstraße gegründet hat, mit einem Kompagnon zusammen.
Da stinkt es immer so, wenn man da
vorbeifährt. Da stinkt es immer so, das sind die aromatischen Kohlenwasserstoffe, die in diesem Chemiewerk verwendet werden. Die beiden Häuser, Villa Lohmann, Villa Berger, stehen sich gegenüber, vis-à-vis. Die beiden Unternehmerfamilien waren tatsächlich auch miteinander verwandt, weil die wechselseitig irgendwelche Töchter geheiratet haben. Die waren verwandt und verschwägert. Es gab eine dritte Familie, die Familie Brandt, die auch zu diesem Heiratskreis gehörte. Und ich glaube, noch eine Familie. Das waren vier Familien, die im Grunde die gesamten Industriewerke Mitte des 19. Jahrhunderts, die bedeutenden, gehörten.
Das ist ja dann in guter Tradition zu den Adeligen. Der Lohmann wollte ja in die Adeligen-Villa. Und die Adeligen haben ja auch untereinander geheiratet, damit sie ihr Vermögen nicht verloren, sondern vermehrten. Und so ungefähr hört sich das auch an. Also die sind da dran angeschlossen.
Genau. Man könnte meiner Meinung nach die Ruhrstraße zwischen hier der Kreuzung-Musemann-Straße und der Ruhrbrücke auch Schlossallee nennen. Also bei Monopoly wäre das natürlich die Schlossallee. Auf jeden Fall.
Der Parkweg ist ja ganz in der Nähe.
Man könnte das auch Straße der Industrialisierung hier nennen, weil das waren die Männer, tatsächlich Männer meistens, bis auf wenige Ausnahmen, die das vorangebracht haben. Also das war die absolute Upper Class Wittens. Und dazu kam, dass die Bergers und die Lohmanns, diese Familien, dafür gesorgt haben, dass sowohl auf kommunaler als auch auf Landesebene politisch alles in ihrem Sinne lief. Also verschiedene Mitglieder der Familien waren an entscheidenden politischen Stellen tätig, um dafür zu sorgen, dass ihre Interessen auch gewahrt blieben.
Also man heiratete nicht nur vorteilhaft, sondern man setzte die jungen Leute, die nachkommen, auch vorteilhaft in den Behörden ein.
Auf jeden Fall. Ja. Gut. Hier könnte man natürlich noch die Geschichte des Bauern Arndt Bottermann erzählen, der mit seinem mit sieben Katzen bespannten Wagen über die Ruhrstraße geheizt kam und dann als Hexer hingerichtet wurde. Das war der letzte.
Das habe ich in der Hexenführung gehört, von der ich auch gesprochen habe.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
Schräg gegenüber auf der anderen Straßenseite ist so mittlerweile eine etwas vergammelte Wiese mit Spielplatz. Das war früher der Vossche Garten hier. Und daneben steht auch das Haus am Vosschen Garten von der Böker Stiftung. Da können wir vielleicht gleich auch noch was zu sagen. Aber was hatte das mit dem Vosschen Garten hier auf sich?
Weißt du nicht, warum das Vosscher Garten heißt?
Ja, wir hatten eben was von Peter Voss gehört, der irgendwie Fährmann war. Aber sonst habe ich keine Ahnung.
Ich weiß nicht, ob die verwandt waren, aber hier gab es das Hotel Voss.
Ah.
Ich weiß nicht, ob das ein Onkel, ein Bruder, ein Nachfahre, was auch immer war. Aber wir hatten hier den städtischen Saalbau Hotel Voss. Ich habe dir eine Postkarte mitgebracht. Da kannst du das mal sehen. Das Hotel Voss stand an der Ruhrstraße neben der heutigen evangelischen Popakademie. Und im rechten Winkel dahinter ging der eigentliche Saalbau des Hotel Voss ab. Das heißt, er sah ungefähr so einen Baukörper wie jetzt das Haus am Vosschen Garten. Und davor war der Vossche Garten, in dem wir jetzt stehen, tatsächlich ein Garten von einem Mäuerchen eingefasst, auch schon ein paar
ziemlich
Bäume.
Ziemlich wild und hochgewachsen.
Und das war ein weithin renommiertes Hotel und vor allen Dingen war es der Wittener Saalbau, der Saalbau der Stadt Witten. Das heißt, hier fanden offizielle Großveranstaltungen der Kommune statt, hier gab es Konzerte, Theateraufführungen, Vorträge, alles Mögliche, große Feiern. Wenn der Kriegerverein eine große Feier ausrichtete, war das hier. Wenn die Stadt Witten im Gedenken an Bismarck oder was weiß ich eine Feier ausrichtete, dann war das hier. Das war die Funktion dieses Saalbaus. Und der hatte einen großen, auch überregionalen Bekanntheitsgrad, vor allen Dingen Anfang der 30er Jahre, denn schon 1931 konnte man in den nationalsozialistischen Monatsheften nachlesen, dass der städtische Saalbau Witten, also das Hotel Voss, eine judenfreie Gastronomie habe und dass Juden hier unerwünscht seien. Das heißt, jeder anständige Nationalsozialist konnte sich schon 1931 hier amüsieren und konnte sicher sein, dass ihm nicht ein Jude begegnete. Die Wittener NSDAP hat diesen Saalbau dementsprechend regelmäßig schon lange vor 1933 für ihre Treffen genutzt, hat ihn sogar also als regelmäßigen Treffpunkt und als sogenanntes Verkehrslokal.
Dieses Haus am Vosschen Garten von der Böker Stiftung, da wollte ich noch kurz erwähnen, dass ja der Gregor Böker und seine Frau, ich glaube Emilie, dass die ja keine Kinder hatten und ihr Geld in eine Stiftung gepackt haben. Und dadurch ist jetzt es möglich, in Witten so viele Altenheime, die Böker Stiftung heißen, zu haben.
Ich würde aber mal empfehlen, die Biografie dieses unbescholtenen Paares genauer anzusehen. Da tauchen durchaus einige braune Flecken auf, aber da möchte ich mich jetzt nicht drüber verbreiten.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, weil wer erfolgreich sein wollte, ich habe ja noch die Adressbücher durchgeguckt von Witten aus einem anderen Grund. Da wurde auch Böker als deutsche Einkaufsmöglichkeit angekündigt. Also irgendwie waren die so sehr auf Linie.
Das Stichwort wäre Arisierung.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate.
An dem Gebäude der Evangelischen Popakademie, in dem früher die Sparkasse war, steht historisches Gebäude, Zeitzeuge der Stadtgeschichte. Bisschen hochgehängt, oder?
Naja, ein Zeitzeuge sollte was erzählen. Dieses Gebäude erzählt nichts, aber die Tafel gibt so ein paar trockene Fakten an. Er baut 1865, er baut als Villa Rüping. Da fragt man sich natürlich, Rüping, was ist das für ein Name, wo kommt das her? War das ein Mensch, ein Mann, eine Frau? Warum hat der hier ein Haus gebaut? Ich bin mir nicht sicher, dass das stimmt, aber gehen wir mal davon aus, dass es stimmt. Rüping war ein sehr wohlhabender Wittener. Nach meinen Unterlagen wurde das Gebäude übrigens 3 Jahre später gebaut. Rüping war vor allen Dingen Besitzer eines Sägewerks in der Breitestraße, in der heutigen Breitestraße. Und das Stück Breitestraße zwischen Herberderstraße und Karl-Marx-Platz war seine persönliche Privatstraße. Und die hieß, wenig überraschend, Rüping oder Sägewerksstraße. Rüping besaß außerdem sehr viele Grundstücke in Witten und war ein absoluter Urbanisierungsgewinner. Also Witten ist ab 1867 urbanisiert worden. Es wurden viele neue Straßen und Wohngebiete angelegt, wie auch das Breddeviertel übrigens. Und er hat in diesen neu urbanisierten Gebieten Wittens sehr viele Grundstücke besessen. Manche hat er bebauen lassen. Er konnte ja nicht mehrere Wohnsitze gleichzeitig nutzen. Glauben wir mal, dass das hier seine Villa war, hier für sich hat er bauen lassen. Ursprünglich hat er in der Widerstraße 14, also im Breddeviertel, gewohnt. Viel interessanter, finde ich, ist der Eintrag auf dem Messingschild, der sagt 1911 Hauptsitz der Sparkasse. Sparkasse ist extrem wichtig für eine Kommune. Das ist ja ein kommunales Institut. Ist zur selben Zeit eingerichtet worden, wie sich die privaten Banken entwickelt haben. Banken waren notwendig, um die Industrialisierung in Schwung zu bringen. Ich glaube, die Sparkasse ist so um 1860 gegründet worden. Am 1. August 1853 hat sie die Schalter geöffnet. Aber nicht hier, sie war irgendwo zur Miete untergebracht, weiß ich gerade nicht wo. Später war sie in dem Gebäude Marktstraße 15 gegenüber vom Rathaus untergebracht im Erdgeschoss. Das war ein Verwaltungsgebäude der Stadt Witten. Viele kennen es vielleicht noch als Arbeitsamt. Heute ist es so blau bemalt. Ich glaube, jetzt sitzt da seit kurzem ein Arzt im Erdgeschoss. Jedenfalls war die Sparkasse dann da, sie wuchs und brauchte immer mehr Platz und ist dann hier in die Ruhrstraße 46, also in das Nachbarhaus rechts neben diesem Gebäude gezogen. Und sie wuchs weiter und brauchte mehr Platz und dann hat sie irgendwann das Erdgeschoss dieser Villa als Sparkasse bekommen und hat 1911 ihren Hauptsitz hier rein verlegt.
Jetzt haben wir schon wieder ein paar Meter auf der Achse zwischen der Bommernbrücke und der Johanneskirche zurückgelegt, sind aber immer noch nicht zum Ende gekommen. Wir verabschieden uns für heute von euch und machen beim nächsten Mal weiter. Wenn es irgendjemandem zu laut gewesen ist hier, jetzt kommt gerade wieder der Bus vorbei, das liegt an der unsäglichen Verkehrssituation auf dieser Strecke, die wir hier haben. Und was genau zum Beispiel möglich wäre oder schon mal möglich war, wird der Ralf dann in der nächsten Episode erzählen. Tschüss, Ralf.
Tschüss, Kerstin. Bis bald.
Der Breddeviertel-Podcast unterwegs mit Ralf Klein und Kerstin Glate. Lust auf mehr? Abonniere unseren Podcast und erfahre sofort, wenn es eine neue Folge gibt. Den Breddeviertel-Podcast findest du überall, wo es Podcasts gibt. Dieser Podcast wird gefördert mit Mitteln des Kulturforums Witten und der Stadtwerke Witten. Produktion Marek Schirmer.